Deswegen kann ich das auch mit einem absoluten Schmunzeln nehmen, wenn irgendjemand sagt, ja, irgendwie auf dem Feld so, ja, dein Bruder ist besser als du. Ja, no shit. Wenn nur 3-4 Spieler dazukommen, dann ist es für die sehr, sehr einfach, sich an dem Spielerkern, der schon da ist, zu orientieren und einfach das zu machen, was alle machen. Und dann funktioniert das. Und ich glaube, was sehr, sehr hilft, ist, dass keiner dem anderen irgendeinen Vorwurf macht, wenn der einen Wurf nimmt. Das Gefühl hier in Dresden ist wirklich so nah an der Familie dran, wie es nur geht, außerhalb deiner Familie.
Erstklassig, zweitklassig, der Pro-A-Podcast.
Seid ihr ready?
Weitestgehend.
Ich glaube ich nicht, aber ich werde es auch nicht mehr.
Damit herzlich willkommen oder wie man seit dem 1. April in Deutschland sagen darf, hi. Hat er verstanden? Wegen hier ja. Cannabis und so, ja.
Habe ich.
Ich dachte, weil Stefan Raab zurück ist.
Auch vielleicht auch das.
Es ist englische Woche in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Vergangenes Wochenende gab es Spiele, es gab am Mittwoch Spiele und es gibt jetzt am kommenden Wochenende auch wieder Spiele. Das heißt, richtig viel Action, und Action ist ein gutes Stichwort, denn das Playoff-Rennen ist weiter eröffnet. Ein paar Teams sind schon mit dabei. Trier zum Beispiel, Frankfurt, Gießen, Jena und Kirchheim, die sind sicher unter den Top 8, aber heißt auch, es gibt noch Plätze zu vergeben und das könnte durchaus nochmal ein bisschen spannend werden, denn Dresden würde gerne noch reinkommen, Münster würde gerne reinkommen, Karlsruhe würde gerne reinkommen und vielleicht noch Bayreuth oder Bremerhaven, die auch noch von hinten drücken.
Und du hast Hagen unterschlagen.
Oh nein, wie konnte das passieren? Aber ich habe sogar hier stehen.
Ja, also man sagt ja immer, die Liga ist furchtbar ausgeglichen, habe ich gehört. Nichtsdestotrotz, im Vergleich zu letztem Jahr, jetzt schon 4 Spieltage vor Ende, stehen 6 von 8 Playoff-Teilnehmern fest. Das bedeutet, letzten Endes geht es eigentlich nur noch darum, wer sich irgendwie auf 7 und 8 schieben kann. Vielleicht wird sich vorne dran an den Platzierungen nochmal was tun. Aber letzten Endes ist eigentlich so der Blick auf die letzten 2 das Interessante. Und ich glaube aber, da wird sich nicht mehr so wahnsinnig viel tun. Dresden müsste einen wahnsinnigen Run nochmal hinlegen, müsste eigentlich 3 oder 4 Spiele der letzten 4 gewinnen, um da nochmal vorbeiziehen können, weil Karlsruhe und Münster haben beide nochmal 2 schlagbare Gegner auswärts beziehungsweise zu Hause und können dann mit, eieiei, meine Stimme ist super, wir sollten nie wieder nach einem Heimspieltag aufnehmen. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass sowohl Münster als auch Karlsruhe noch 2 aus 4 holen. Und damit müsste Dresden mindestens 3, eher 4 der noch ausstehenden Partien gewinnen, um da noch irgendwie im Playoff-Rennen mitreden zu können.
Also mir wird gerade schon ganz warm bei deiner Stimme, also mach ruhig weiter, erzähl mehr.
Ja, genau, wir geben nur dir heute Redezeit.
Ja, das finde ich fantastisch.
Was aber ja auch noch sehr spannend ist, sind einfach die Plätze 2 bis 6. Also du hast gerade gesagt, es stehen diesmal schon früher die Playoff-Teilnehmer fest, aber untereinander ist es da ist es da wirklich unheimlich ausgeglichen. Ich meine, Gießen hat jetzt 12 aus 13 geholt, kann aber, wenn sie die beiden nächsten Spiele verlieren, dann auch wieder auf Platz 6 zurückfallen, hat jetzt schon mehr Siege als letztes Jahr geholt, war da Dritter. Das ist auch noch nicht gesichert, dass man überhaupt den Heimvorteil bekommt. Also in der Spitze ist schon krass, was die Teams da für Leistungen abrufen.
Glaubt ihr, da wird jetzt schon taktiert? Also da guckt man, dass man auf keinen Fall auf Rang 4 oder 5 kommt, dass man im Halbfinale Trier aus dem Weg gehen könnte? Falls denn Trier, ja. Das ist ja, wenn man schönen Dank glauben darf, ist das Gesetz, dass Trier sowohl Viertel- als auch Halbfinale 3-0 durchmarschieren wird.
Ja, dann ist es ja eigentlich auch egal. Also das brauchst du ja taktisch auch keine Gedanken zu machen. Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh, weil du einfach nicht abschätzen kannst, wie der Rest spielt.
Ja, und also ehrlicherweise, es wäre auch Quatsch, jetzt irgendwo zu gucken, dass man auf irgendeine Positionierung kommt, um dann in einem möglichen Bracket Trier aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube auch tatsächlich, in einer Playoff-Serie, in immer Auswärts- und Heimspiel abwechseln, da gab es auch ein bisschen Verwirrung drumherum. Wie ist denn jetzt der Playoff-Modus? In der BBL ist es tatsächlich so, 2 Heimspiele getauscht, dann entsprechend geht es erst die Serie in die andere Stadt. In der Pro A ist es nach wie vor immer abwechseln. Finde ich auch persönlich geiler. Also ich finde so dieses, du hast dann ein Heimspiel, du kannst direkt ausgleichen zu Hause, es gibt eine Serie. Das ist für mich einfach deutlich mehr Playoffs, als du spielst 2-mal zu Hause und liegst im Zweifel dann auch 2-0 schon vorne. Das gibt so einer Serie einfach einen anderen Touch, finde ich.
Wäre ja, aber ein Heimvorteil, ne? Also es wäre wirklich ein richtiger Heimvorteil. Dann hätte sich so ein bisschen gelohnt, dass du halt dafür gearbeitet hast. Aber ja, Modus ist besser. Im Endeffekt, dann hast du als drittes Spiel im Zweifel daheim
wieder und gewinnst. Genau, wollte ich sagen, wenn du dann weiterkommst, das vor eigenem Publikum. Ja, gibt für und wieder, aber ich bin auch eher für den abwechselnden Modus. Der gefällt mir da auch besser. Und ich weiß nicht, mit dem Taktieren wahrscheinlich wird das nicht gemacht, weil ist es immer gefährlich, schon über den übernächsten Gegner nachzudenken, anstatt über den nächsten, wie könnten wir dem aus dem Weg gehen, und dann verlierst du 3-0 gegen Karlsruhe und alles war für die Katz.
Bevor das Fell des Eisbären verteilt wird, muss man ihn erlegen.
In dem Fall muss der Eisbär aber erstmal in die Playoffs kommen.
Und dann erlegt werden.
Ganz genau.
Ja, wir haben gestern im Livestream schon mal drüber gesprochen, Lukas, wem man aus dem Weg gehen sollte, aus Gießener Sicht zum Beispiel. Da habe ich Frankfurt in den Raum geworfen. Das wäre ja eigentlich schon schlau, ne? Also wenn du da irgendwie nicht auf die treffen würdest am Ende. Zweimal ordentlich verloren.
Weiß ich gar nicht.
Meinst du?
Weiß ich gar nicht. Also klar, da war natürlich entsprechend die psychische Komponente mit Sicherheit ein großer Faktor bei diesen zwei Niederlagen. Aber ich glaube trotzdem, dass mittlerweile das Gießener Team so gefestigt ist bei 12 aus 13 mittlerweile, dass so etwas, und auch wenn man das schon mal gehört hat, nicht nochmal vorkommen würde. Und ich glaube vor allen Dingen auch, in einer Playoff-Serie werden die Karten neu gemischt. Das bedeutet, da geht es ja dann auch ganz viel um taktische Anpassungen. Was kannst du dem Gegner wegnehmen? Was nimmst du aus dem letzten Spiel für dich mit? Was kannst du an den Dingen drehen, um irgendwie in den Kopf des Gegners zu kommen. Und da glaube ich, ist es einfach nochmal eine neue Situation. Von daher, ich hätte tatsächlich Bock auf eine Serie gegen Frankfurt, aber ich nehme auch alles andere.
Spannend ist es auch im Tabellenkeller, denn da kann sich auch noch richtig viel tun. Bochum jetzt auf dem vorletzten Platz tatsächlich durch diese Niederlage gegen Bremerhaven am Mittwoch. Siegreich mit den Adler Dragons. Ja, und Paderborn weiter auf dem letzten Platz. Sie haben jetzt wieder verloren gegen die Fraport Skyliners. Aber es gibt eben auch noch andere Teams, die da unten wieder reinrutschen könnten. Koblenz, Düsseldorf, 9 Siege auf dem Konto, Nürnberg 10 Siege. Das ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so kritisch, könnte theoretisch passieren. Aber gerade Koblenz, Düsseldorf, ja, könnte schwierig werden, je nachdem.
Ja, aber auch Nürnberg, die kommen ja auf gar keinen grünen Zweig mehr irgendwie. Jetzt 8 Spiele in Folge verloren. Und gerade dann der Faktor, wenn die sich vielleicht schon zu sicher sind, ach, die dahinter, die verlieren ja auch ihre weiteren Spiele. Da hat man in Nürnberg im Fußball auch schon mal ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, mit Organisieren der Nicht-Abstiegsfeier, 12. Platz am letzten Spieltag und dann eben doch noch 16. Deswegen.
Fußball ist erstens eine andere Sportart.
Und zweitens
spielt es keine Rolle, wessen Eltern wohin gehen.
Ganz genau, das hat auch mit Nürnberg zu tun. Basti Dorrit hat seine Rücknummer wegen Lothar Matthäus.
Also falls ihr völlig verwirrt seid, ich bin's auch. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen vor lauter Fußball und Lothar Matthäus und Nürnberg. Ey, ich gucke nochmal gerade auf mein Handy und meine Notizen. Ach so, ja, Paderborn, die sind zwar ganz hinten drin, aber ich glaube, man sollte die nicht abschreiben. Wenn man sich anguckt, gegen Frankfurt verloren, ja, aber wie? 72-78 und das Spiel war lange Zeit eher offen für Paderborn und die haben ja durchaus auch gewonnen. Das bedeutet, die haben gegen jemanden, der gerade Top 2 ist, gezeigt, dass sie mithalten können und dass sie in der Lage sind, dieses Spiel zu gewinnen. Das bedeutet, da könnte durchaus noch mal ein bisschen was gehen. Und wenn ich mir den Restspielplan so angucke, dann muss da auch was gehen, denn die haben richtig, richtig breite, harte Gegner. Die haben jetzt noch Karlsruhe, die haben Bremerhaven, die haben Bayreuth und dann eben besagte Nürnberg Falcons. Es wäre schon wahnsinnig dramatisch, wenn das am Spieltag 34 dann der Abstiegs-Showdown werden würde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Da liegen so viele Mannschaften noch zwischen Nürnberg und dem letzten Abstiegsplatz, dass ich glaube, irgendeiner wird schon noch mehr verlieren. Und ja, ich meine wirklich nicht, da wird noch jemand gewinnen, sondern irgendein anderer wird schon noch mehr verlieren.
Ja, ja, es ist so ein bisschen ein Schneckenrennen da unten. Und bei Paderborn, das, was du gerade angesprochen hast mit Frankfurt, ist so ein bisschen irgendwie auch eines der Hauptprobleme von ihnen. Gegen die eigentlich stärkeren Gegner spielen sie immer gut mit und verlieren dann trotzdem, um dann gegen die schwächeren Gegner schwächer zu spielen und auch zu verlieren. Das ist irgendwie von der Verteilung her nicht ganz so gelungen.
Ja, ein gutes Pferd springt nicht so hoch, wie es kann. Oder wie war das? Ja, okay. Wir kommen heute auf
die Leute könnten vermuten, der Simon hat nicht nur die Begrüßung so gemacht, sondern der hat uns auch schon was verteilt.
Das war in den Burgern drin.
Ich wollte gerade fragen, die Zwiebel sah komisch aus.
Ja, das ist dieses Zeug, was seit dem 1. April hier legal ist.
Nein, das ist keine herkömmlichen Burger.
Gut, Hexeln. Ja, gucken wir doch gerade mal drauf. Münster möchte gerne in die Playoffs, Düsseldorf möchte gerne in der Liga bleiben. Da gab es jetzt ein NRW-Duell am Mittwoch. Am Ende gewinnt Münster da mit 85-68. Münster mit 20 Rebounds mehr und einer deutlich besseren Dreierquote. Das war da der ausschlaggebende Punkt. Dann entsprechend verdient gewonnen. James Graham, der hat seinen Vertrag neulich verlängert. Da haben wir im Livestream auch noch gerätselt, weil am Tag drauf der Vertrag ausgelaufen wäre. Hat den Vertrag verlängert. Der hat jetzt einfach mal das Ganze belohnt mit 15 Punkten, 7 Rebounds.
Ja, souveräner Pflichtsieg, Düsseldorf gar kein Bein auf den Boden bekommen.
Ja, und bei denen wird es tatsächlich immer enger und immer enger. Also, ja, uralte Geschichte. Ich hole jetzt nicht nochmal den Florian Flapp raus. Aber die haben auch ein Restprogramm. Wow, Dresden, Trier, Quakenbrück. Das könnte am vorletzten Spieltag dann nochmal richtig kribbeln. Und dann Kirchheim am letzten Spieltag. Also da ist auch schon noch ganz schön Hochkarätiges dabei in der Playlist.
Ja, dann machen wir doch mal weiter. Quakenbrück, die spielen gegen Nürnberg in Vechta und in Jena, dann Düsseldorf. Und dann am Ende in Frankfurt. Ist so ein guter Mix irgendwie aus Underdog und dann doch aber noch Möglichkeiten. Wer fehlt noch? Bochum, ne?
Ja.
Die spielen gegen Koblenz. Ui, das verspricht auch einiges. Dann in Nürnberg, dann gegen Gießen und dann in Jena. Ja, kann man auch 2 aus 4 holen, ne? Also es bleibt schon sehr spannend da unten.
Und es ist tatsächlich bezeichnend, dass dieses Jahr so ein bisschen das Rennen um wer steigt ab interessanter ist als das Rennen um wer kommt in die Playoffs. Ja. Also wirklich, wirklich, da unten kann man sich überhaupt nicht sicher sein, was da noch passieren wird.
Zweites Team, was ja auch gerade noch in den Playoff-Rängen steht, was aber noch nicht sicher drin ist, sind die PS Karlsruhe Lions. Die haben jetzt gegen Trier gespielt, 92-96 da zu Hause verloren. Auch das eine wirklich knappe Kiste. Da hat sich Trier ein bisschen schwer getan auswärts. Jordan Barnes aber wieder mit 17 Punkten und Moritz Grimmer mit 14 Punkten. Das heißt, Karlsruhe muss auch ein bisschen zittern.
Und vor allen Dingen, Jordan Barnes macht aus dem 92-91 für Karlsruhe dann 94-92 die erste Führung seit, ich weiß nicht, ob überhaupt, aber die erste Führung in mindestens der zweiten Halbzeit. Das heißt, der hat da einfach sein Investment mal wieder zurückgezahlt. Bei Karlsruhe ein bisschen Verletzungssorgen, kleine Rotation und dementsprechend am Ende irgendwie auch der Saft ausgegangen letzten Endes. Schade, es hätte dem Ganzen nochmal so eine gewisse Würze gegeben, wenn da Karlsruhe tatsächlich den Sieg gegen den Favoriten Trier geschafft hätte. Es hat aber auch gezeigt, Trier ist halt nicht die Macht wie Vechta beispielsweise letztes Jahr, die absolut unumgänglich sind und bei denen jeder weiß, okay, die werden sowieso in die BBL kommen, sondern die sind durchaus auch schlagbar und die sind in einer Serie schlagbar. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was am Sonntag passiert, wenn das heißeste Team der Liga auf den Tabellenersten trifft, nämlich Gießen in Trier zu Gast ist.
Ja, und über Gießen müssen wir mal sprechen, denn da gab es das Duell der Siegesserien. 10-mal hatte Kirchheim gewonnen in Folge, 6-mal hatte Gießen gewonnen. Am Ende gewinnt Gießen ganz, ganz knapp mit 2 Punkten Unterschied da dieses Spiel und bricht damit diese 10-Siegesserie quasi in Gießen.
Und wow, was für ein intensives Spiel. Also da hat man schon wirklich Playoff-Vorgeschmack bekommen. Da wurde richtig Basketball gearbeitet. Gießen war eigentlich schon durch. Die hatten, ich glaube, 6 Minuten vor Schluss noch eine 14-Punkte-Führung oder sowas. Und Kirchheim hat sich ohne Flowers, der den Finger ausgekugelt hatte, rangearbeitet. Dann am Ende sogar noch die Möglichkeit, mit einem Layup vielleicht das Ganze in die Overtime zu bringen. Auch glücklich, ein bisschen zumindest aus Gießener Sicht, dass da die Schiedsrichter nicht noch auf einen Foul an Demetrius Ward entschieden haben, dass man durchaus hätte geben können. Also da war schon sehr, sehr viel Intensität und Emotion dabei. Und das macht richtig Bock auf die Playoffs, weil das einfach, ich habe das Gefühl, es wird jetzt in allen Spielen zunehmend ernster und es geht zunehmend einfach mit ja, mehr Ernsthaftigkeit zur Sache.
Man hat vielleicht im Vorfeld gedacht, es könnte auch ein Basketballfest geben, irgendwie, dass die sich da offensiv in raus spielen, aber das war ja gar nicht. Da haben ja auch beide Mannschaften, haben sich gegenseitig so bearbeitet, dass die da Fehler gemacht haben, auch Pässe ins Ausgespielt, beide Teams. Also es war ein richtiger geiler Fight und am Ende Gießen hat das ganze Spiel übergeführt, dann kann man auch sagen, verdient der Sieg, auch wenn vielleicht am Ende so ein bisschen das Glück des Tüchtigen dabei war.
Ja, Diego Perovic, der Headcoach der Bosic, Estrich in Eiskirchen, der hat nach dem Spiel gesagt, ja, ein High-Quality-Game war es auf gar keinen Fall, aber er kann auch nicht böse sein, denn man hat halt 10-mal in Folge gewonnen und irgendwann musst du halt auch mal wieder verlieren. Da darfst du keinen Vorwurf machen, sondern musst halt den Fokus wieder auf die nächsten Spiele legen. Also auch das ja eigentlich die richtige Reaktion, gerade wenn es so ein knappes Spiel am Ende ist.
Bei Gießen bleibt mal abzuwarten, wie die Reise weitergeht. 12 aus 13 jetzt. Ich glaube, das letzte Mal 1974 ja, oder sowas. So eine Siegesserie. Das eine unschöne Spiel gegen wen war das nochmal? Das klammern wir mal aus an der Stelle.
Die Serie, die du gerne hättest.
Ich nehme jede Serie.
Warum dieses eine Spiel eigentlich? Sondern 2.
Ja, das ist eine große Klammer.
Hast du schon verklärt alles, ne?
Hä, war was?
Aber war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg. Trotz dieser Siegesserie ist er immer noch, wie wir eben schon festgestellt haben, sehr umkämpft, der Heimvorteil und ja.
Und gestern war auch das Spiel Bayreuth gegen Dresden. Haben wir eben schon mal kurz angeteasert, dass Dresden da nicht gewonnen hat. Aber wir können mal nachhören, woran das denn gelegen hat bei einem Dresdner Spieler, nämlich bei Georg Vogtmann, den wir jetzt ganz herzlich hier im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben es gerade schon mal angeteasert. Wir wollen gerne über dieses letzte Spiel sprechen, über Bayreuth gegen euch. Woran hat es denn am Ende gelegen, dass eure Siegesserie von 6 Siegen in Folge da gerissen ist?
Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit mehr hätten draus machen müssen. Wir waren, glaube ich, in der ersten Halbzeit besser und haben dann trotzdem irgendwie zur Halbzeit nur mit 8 geführt. Und da war allen schon irgendwie so ein bisschen klar, dass Bayreuth irgendwann auch anfangen wird, Würfe zu treffen. Und ja, so kam es dann auch in der zweiten Halbzeit. Ja, uns war klar, dass wir irgendwann nochmal ein Spiel verlieren werden. Hätten es natürlich gerne so weit rausgezögert wie möglich. Ja, war bitter gestern. Wie gesagt, vor allem, weil wir eigentlich in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein ganz gutes Basketballspiel gemacht haben. Ja, jetzt gilt es für uns, die nächsten Spiele in Angriff zu nehmen. Wir haben noch Chancen. Und solange wir auf dem Papier noch Chancen haben, glaube ich, dass wir da weiter voll dran glauben und alles geben in Richtung Playoffs.
BW, tat es da, dass quasi Bayreuth auch so ein bisschen Playoff-Konkurrent noch ist, dass sie da auch von hinten noch drücken?
Ich glaube, das war gar nicht so das große Problem. Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass wir auf uns gucken. Auch in der Niederlagenserie war uns eigentlich klar, dass wenn wir guten Basketball spielen, dass wir gute Chancen haben. Und deswegen ist uns eigentlich egal, gegen wen wir spielen. Wir wollen unsere Siege holen und am Ende braucht man wahrscheinlich so 18, 19 Siege für die Playoffs und das ist das Einzige, woran wir uns irgendwie festgreifen. Und ja, ob das jetzt gestern gegen Bayreuth war oder ob es gegen Paderborn gewesen wäre, das ist eigentlich dann egal, gegen wen die Siege geholt werden oder halt jetzt in dem Fall die Niederlage.
Rechnet ihr dann auch schon ein bisschen, also so nach dem Motto, okay, jetzt sind es noch 4 Spiele, du hast gerade gesagt, 18 brauchen wir, also müssen wir jetzt noch 3 davon gewinnen oder ist es one game at a time, okay, wir wollen das nächste gewinnen und dann gucken, wie es weitergeht?
Also wir denken natürlich erstmal von Spiel zu Spiel, wie das, glaube ich, jeder sagt, aber es wäre natürlich auch gelogen, wenn ich jetzt sage, also keiner hat die Tabelle irgendwie im Blick. Wir wissen ungefähr, wo wir hin müssen, aber wir haben halt auch keinen Einfluss darauf, wie Karlsruhe und Münster spielen, die ja die beiden Teams sind, die wir irgendwie da noch holen könnten. Deswegen macht es jetzt keinen großen Sinn, bei noch 4 ausstehenden Spielen. Keine Ahnung, ich bin jetzt in der höheren Mathematik nicht unbedingt zu Hause, aber kann man ja wahrscheinlich ungefähr ausrechnen, wie viele verschiedene Szenarien es da noch gibt. Und deswegen, da macht es noch keinen Sinn. Das wird es wahrscheinlich dann eher in Richtung der letzten beiden Spieltage. Da macht es dann mehr Sinn, vielleicht zu gucken, haben wir noch Chancen, wer muss wie spielen und bis dahin müssen wir einfach unsere Siege holen.
Habt ihr denn gestern nach dem Spiel auch direkt erstmal geguckt, was Karlsruhe gegen Trier macht oder ist das irgendwann so im Laufe des Abends aufgetaucht?
Nee, das war relativ schnell, wurde das aufgebracht. Da war Trier, glaube ich, noch irgendwie knapp 20 hinten oder so.
Ja, ja.
Und da haben alle schon gesagt, ja, toll. Also, weil wenn Karlsruhe gewonnen hätte, dann wären die ja schon eigentlich fast außer Reichweite gewesen. Gegen die haben wir den direkten Vergleich verloren und die wären dann, glaube ich, 2 Siege vor uns gewesen, plus direkter Vergleich. Also das wäre schon eine Hausnummer gewesen. Aber ja, wissen ja alle, wie Trier dann noch zurückkam für uns.
Dann kam Jordan Barnes, ja.
Genau.
Du hast vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ihr hattet ja auch eine Niederlagenserie. Also in der Mitte der Saison gab es mal so ein paar Spiele, wo es irgendwie gar nicht zu laufen schien. Ihr hattet ein bisschen Verletzungspech und habt da auch, ich glaube, 7 am Stück verloren und hattet dann zwischendurch ein bisschen Pause. Was habt ihr dann geändert, sodass ihr mit so einer starken Siegesserie da wieder rausgekommen seid? Und auf einmal hatte man wieder das Gefühl, okay, das ist so ein bisschen das Dresden von letztem Jahr. Die haben die Welle wieder gefunden, die fühlen sich wieder gut, das funktioniert wieder.
Ich glaube, du sagst es schon. Also, die fühlen sich wieder gut. Ich glaube, das war so das große Problem, was bei uns gefehlt hat. Also, ich würde sagen, unser Spielstil lebt sehr davon, dass wir uns gut fühlen, dass wir frei spielen, dass wir schnell spielen, dass wir nicht zu lange nachdenken, weder irgendwie vor einem Wurf noch vor anderen Aktionen. Und das ist halt in so einer Niederlagenserie, fängst du halt an nachzudenken. Das ist bei jedem so. Und das war dann halt auch bei uns so. Und da hat unser Spielstil ein bisschen drunter gelitten. Und dann war das halt nicht mehr dieses flüssig spielende, schnell spielende, sich keine Sorgen machende Dresden, sondern dann war das halt so ein bisschen nachdenklich und ein bisschen zögernd. Und dann kommst du halt so ein bisschen in so eine Abwärtsspirale, ne? Weil dann fängst du halt an, dann bist du irgendwie vielleicht im ersten Viertel mit 5 hinten, wo du normalerweise sagst, ey, überhaupt kein Problem, Game of Runs, wir kommen zurück. Und dann fängst du aber sofort an nachzudenken, ah, scheiße, jetzt sind wir schon wieder hinten und jetzt geht es schon wieder in die gleiche Richtung. Und ich glaube, das ist dann irgendwie, das ist dann, hat sich dann halt so eingeschlichen bei uns. Und deswegen war es gut, dass wir dann den, das Fieberfenster hatten, wo wir vielleicht mal ein bisschen den Kopf frei kriegen konnten. Und danach kamen dann halt auch alle zurück und wussten, wir haben ein Ziel, wir wollen in die Playoffs. Und das war klar, dass es schwer wird, aber es war nicht außer Reichweite. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir wieder so den Basketball gefunden, den wir spielen wollten und sind auch glücklich damit und fühlen uns wieder besser.
Also habt den Fieberbreak auch so ein bisschen zu einem ja, Mini-Urlaub genutzt, dass die, weiß nicht, waren die Amis auch zu Hause oder anderweitig unterwegs? Wie habt ihr das da gehandhabt?
Nee, also ich glaube, es sind fast alle mal aus Dresden raus, so ein bisschen in Urlaub fahren. Ich glaube, die Amis waren nicht zu Hause. Wir hatten 4 Tage frei, da lohnt sich das, glaube ich, nicht, nach Amerika zu fliegen. Ja. Aber ich glaube, es waren Leute in London, glaube ich, mal kurz, dann auch so in den Alpen so ein bisschen. Also das haben alle mal genutzt, um mal den Kopf frei zu kriegen.
Hat sich ja offensichtlich dann ausgezahlt, ja. Wie seid ihr so insgesamt in die Saison reingegangen? Man sagt ja immer so schön, dass das zweite Jahr ist dann das schwerste und letztes Jahr war ja euer Motto, so hat Fabo mehrfach gesagt, wir wollen die Liga überraschen und hinten raus hat man ja dann auch gemerkt, die Gegner haben sich dann immer besser auf euch eingestellt, jetzt hattet ihr den Kern gehalten. Habt ihr schon damit gerechnet, dass es ein bisschen schwieriger wird als in einem Jahr davor?
Ja, klar. Also, wie du schon sagst, das sagen ja alle, nicht nur im Basketball, auch im Fußball, überall, die zweite Saison ist die schwerste und das wird ja auch nicht ohne Grund gesagt. Im ersten Jahr bist du immer noch so ein bisschen der Underdog, den keiner kennt, vielleicht mit 1-2 Spielern, die Liga noch nicht auf dem Schirm hat und das hast du halt im zweiten Jahr meistens nicht mehr. Da bist du dann, vor allem nach der ersten Saison, die wir gespielt haben, wo wir dann auf dem 5. Platz gelandet sind, wussten alle, was kommt, wenn Dresden kommt oder wenn sie nach Dresden fahren. Und deswegen hat uns da, glaube ich, keiner mehr so richtig unterschätzt. Ich glaube trotzdem, dass wir gut in die Saison gekommen sind. Also am Anfang hatten wir relativ lang eine positive Bilanz, bis zu der Niederlagenserie dann. Und das hilft natürlich auch, wenn du den Großteil des Teams über viele Jahre hältst. Ich glaube, das ist so ein bisschen underrated in der Pro A. Du hast viele Vereine mit sehr, sehr viel Fluktuation drin. Und ich glaube, dass das Programm Dresden auch in den letzten Jahren zeigen konnte, wie das funktionieren kann, wenn man Spieler lange hält und was es auch für einen Mehrwert ist, wenn Spieler sich nicht jedes Jahr neu kennenlernen müssen, sondern wenn du weißt, okay, ich spiele jetzt mit dem seit 5 Jahren zusammen, ich habe ungefähr eine Ahnung, wo der hinrennt. Und ich glaube, das hat uns die letzten Jahre immer sehr, sehr geholfen am Anfang der Saison.
Ja, das verbindet man ja auch mit euch, dass ihr wirklich so ein Team seid, was schon lange irgendwie zusammenspielt, was sich einfach gut kennt und was deswegen auch total gut harmoniert. Gab es denn irgendwelche Dinge, die komplett anders waren im Vergleich zur Vorsaison, was irgendwie komplett andere Faktoren waren?
Eigentlich nicht. Also ich glaube, wir versuchen immer noch einen sehr, sehr ähnlichen Spielstil zu spielen. Auch die Spiele, die dazugekommen sind, das ist auch wieder sowas. Wenn nur 3-4 Spieler dazukommen, dann ist es für die sehr, sehr einfach, sich an dem Spielerkern, der schon da ist, zu orientieren und einfach das zu machen, was alle machen. Und dann funktioniert es. Wenn kein Spieler weiß, was er machen soll, dann ist es schwerer, irgendwie am Anfang zusammenzufinden und so ein bisschen den Spielstil zu definieren, den man spielen will. Und ich glaube, deswegen war es diese Saison ähnlich wie die letzten Saisons, dass wir relativ schnell eigentlich uns gefunden haben als Team. Die Jungs, die dazugekommen sind, sind auch persönlich alles richtig gute Typen. Und ich glaube, da war nicht viel anders als die letzten Jahre.
Was glaubst du, macht Dresden da aus, dass euch das gelingt? Weil, wie du gesagt hast, ist es relativ selten im Basketball, so eine lange Zeit einen Kern der Mannschaft zu halten und auch nicht selbstverständlich mit einer Pro-B-Mannschaft quasi dann in die Pro-A zu gehen und da aber auch gut zu performen. Also was ist das Spezielle?
Ich glaube, das war die letzten Jahre hier irgendwie so ein bisschen der Wohlfühlfaktor. Also es hatten, glaube ich, viele Spieler auch bessere Angebote oder hätten bessere Angebote kriegen können. Aber weil das Umfeld hier gut ist, alle mögen die Stadt. Es ist schon so ein bisschen, also für mich ist es, ich habe schon mit vielen guten Leuten zusammengespielt, also persönlich. Aber das Gefühl hier in Dresden ist wirklich so nah an der Familie dran, wie es nur geht, außerhalb deiner Familie. Also das ist wirklich so, dass wir auch neben dem Feld viel zusammen unternehmen und so und auch Zeit zusammen verbringen. Und das ist, glaube ich, nicht normal. Und das schätzen, glaube ich, alle sehr. Und deswegen haben auch alle dann teilweise andere Angebote abgelehnt, weil die gesagt haben, warum soll ich irgendwie für ein bisschen mehr Geld irgendwo anders hingehen, wo ich nicht weiß, ob ich so eine gute Zeit habe wie in Dresden. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Ausschlag gemacht. So das ganze Paket einfach hier in Dresden, dass das gestimmt hat.
Ja, vielleicht gerade nochmal Mitspieler, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Da hat nämlich ein gewisser Grant Teichmann geschrieben. Ja. Build your starting five from all the teammates you've ever had based on personality and humor.
1 bis 5 Teichmann.
Also Grant auf jeden Fall weit vorne. Den kann man auf jeden Fall irgendwo auf eine Bühne stellen und es wird keine langweilige Veranstaltung. Boah, ich hab da, wenn es nur eine Starting Five ist, dann muss ich jetzt vielen Leuten irgendwie einen Korb geben. Ich habe wirklich schon mit vielen, vielen sehr, sehr guten Charakteren zusammengespielt. Einfallen tun mir da jetzt nur so auf die Schnelle. Zum Beispiel Jonas Richter in Chemnitz damals. Wir machen nur Pro A, oder?
Kannst du alles Pro machen, B, theoretisch. Oder? Das hat er nicht dazu geschrieben. Er hat nämlich nochmal gefragt, du kannst auch deine Starting Five aller Pro A-Spieler, die du jemals hattest, zusammenstellen. Das kam auch noch von ihm rein. Also kannst quasi 2x5 aufstellen. Einmal Personality und Humor und dann noch generell.
Okay, bei Personality nehme ich noch Jonas mit rein. Sagen wir mal Grant. Dann aus Pro B-Zeiten nehme ich Brian Neeson. Der war auch immer für einen Spruch gut. Boah, das ist wirklich schwer. Ich könnte wirklich eine Starting 20 könnte ich machen. ich glaube, bei Skills ist es schon einfacher. Da gibt es einen ganz klaren Frontrunner, Emmanuel McElroy, glaube ich. Dem ist, glaube ich, jeder, der ein bisschen was von Basketball versteht, der ist dem ein Begriff. Dann aus Jena noch Markus Knight aus dem Aufstiegsjahr, der da auch dann direkt danach irgendwie Eurocup in Monaco gespielt hat. Da würde ich auch wieder Jonas Richter aktuell, wäre bei mir auf der 5, Mac auf der 4, Markus auf der 3, Grayson auf der 1 als aktueller Teammate und eine 2 brauche ich noch. Als 2 nehme ich Lukas Wank. Ich glaube, das ist eine ganz gute Pro A Starting 5.
Ja, Markus Knight in der Pro A, iMac in der Pro A. Also wir reden von Prime iMac, wahrscheinlich nicht heute iMac. Yeah. Ich glaube, damit kannst du was ganz Gutes machen in der Pro A.
Ich hätte auch als Backup-Fünfer für Jonas, der Backup wäre noch Guido Grünheit. Ich glaube, der kann sich auch sehen lassen. Ich hatte wirklich das Privileg mit vielen guten Persönlichkeiten zu spielen und auch mit vielen sehr, sehr guten Basketballern.
Ihr habt ja auch eine starke Persönlichkeit an der Seitenlinie stehen mit Fabo Strauß, den wir hier auch schon im Podcast hatten, der auch immer mal schreibt. Wie ist er dann mit dieser Niederlagenserie, über die wir eben gerade gesprochen haben, umgegangen? Wie war das?
Ja, es war, glaube ich, für ihn auch nicht einfach als sehr, sehr junger Trainer, der das erste Mal in seiner Karriere so eine Phase miterlebt hat. Ja, wir haben auch gemerkt, so, dass das halt für ihn jetzt nicht die einfachste Zeit war, aber ja, ich glaube, dass wir da irgendwie alle zusammen rausgekommen sind und das ist das Wichtigste. Ja, wir haben dann versucht, einfach bei dem Hauptthema zu bleiben, was das Einzige ist, was du daran ändern kannst. Also du kannst nur irgendwie versuchen, im Training an deinem Basketballspiel zu arbeiten und alles andere kannst du nicht beeinflussen. So, du musst dir irgendwie mit Fleiß musst du dir das Glück wieder erarbeiten und ich glaube, dass wir das ganz gut geschafft haben.
Er hatte ja irgendwie auch mal so einen Post auf Instagram abgesetzt nach dem Motto, wer weiß, wer die Jungs in 5 Spielen noch trainiert, aber die kriegen das auf jeden Fall hin. War das für euch als Team auch irgendwie?
Hat er echt? Ja. Ich war eine Zeit von Instagram weg.
Gesperrt.
Es stand auf jeden Fall irgendwo, ich weiß aber auch nicht mehr wo er stand. Ja.
Und es klang so ein bisschen nach, er ist sich nicht so hundertprozentig sicher, ob er weiter an der Seitenlinie stehen darf.
Ich glaube, ohne jetzt die Office-Situation zu kennen, dass, also für uns Spieler war das nie ein Thema. Wir haben uns da nie Gedanken drüber gemacht, ob da jetzt der Coach ausgetauscht wird, weil am Ende muss man auch sagen, dass wir trotz der Niederlagenserie eigentlich relativ safe waren. Natürlich hättest du jetzt noch irgendwie 3, 4 zusätzlich verloren, dann wäre es irgendwann nach unten knapp geworden. Aber es war ja jetzt nicht so, dass wir da 0-10 in die Saison gestartet sind. Wir hatten ja bis dahin schon ganz guten Basketball gespielt und auch 1-2 Siege geholt. Deswegen war das für uns eigentlich intern nie ein Thema.
Ja, und die anderen Beispiele aus der Liga zeigen ja, dass es jetzt nicht zwingend eine gute Idee sein muss, den Trainer auszuwechseln, absolut, weil man glaubt, da geht ein bisschen mehr. Gerade in so einer Situation, wo Fabo ja auch mit seiner Art Basketball zu spielen, aber auch mit seiner Art, wie er mit Menschen umgeht, eine ganz, ganz wichtige Rolle innerhalb dieses Teams und innerhalb dieses Wohlfühlfaktors spielt. Also das würde ja mit jemand, der jetzt irgendwie sagt, ihr müsst jetzt 20 Sets auswendig lernen und ihr lauft jetzt nur noch dahin und du machst jetzt nur noch das. Das würde ja nicht so, oder aller Wahrscheinlichkeit nicht so gut funktionieren von heute auf morgen, wie mit einem Fabo Strauß, der einfach den Spielern das Gefühl gibt, hey, fühl dich gut bei dem, was du tust und wenn du offen bist, dann hau das Ding drauf.
Absolut.
Welchen Anteil hat denn Fabo auch an dieser Wohlfühlatmosphäre, die ihr da habt? Also wie ist er denn als Trainer schon so eher der Players Coach, würde ich jetzt mal vermuten, oder wie schätzt du es ein?
Ja, ist natürlich... Dadurch, dass er sehr jung ist, ist er natürlich schon lockerer als andere Coaches, würde ich sagen. Aber er ist halt auch sehr fordernd, was er auch sein muss. Ist immerhin ein Profiverein. Also da willst du auch keinen haben, der an der Seitenlinie da absolut unambitioniert ist. Ja, ich glaube, dass er es da gut schafft, meistens die gute Mischung zu finden zwischen Lockerheit und Spieler fordern. Und deswegen hat er natürlich als Trainer auch einen Anteil an der ganzen Wohlfühlatmosphäre.
Hat er da irgendwann manchmal so spezielle Übungen, um mal so ein bisschen auch Witz und Spaß ins Training zu bringen? Habt ihr da irgendwelche Spielformen?
Ja, also im Warm-up gibt es immer mal irgendwie so ein kleines Fangspiel oder letztens haben wir Fußballtennis gespielt. Da wird schon auch mal der Basketball beiseite gelassen und so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Da wird schon versucht, das so ein kleines bisschen aufzulockern. Wenn dann der Basketball ins Spiel kommt, dann wird es auch wieder ernst. Aber bis dahin wird auch ab und zu mal irgendwie Dodgeball gespielt oder solche Geschichten.
Macht er mit, wenn ihr Shootouts habt?
Nee. Aber haben wir auch selten. Also machen wir selten. Es gibt nur vor Spieltagen beim Shootaround, da tun alle eine kleine Geldsumme in den Pott und dann wird immer von der Mittellinie geworfen. Und das ist eigentlich das einzige Shootout, was wir haben. Ansonsten machen wir selten sowas.
Wer hat sich da sein Gehalt bisher am meisten aufbessern können?
Daniel, definitiv.
Okay.
Also ich glaube, es haben mehrere Leute mal gewonnen, aber bei sowas, bei solchen Trickshots oder von der Mittellinie ist immer mein komplettes Geld auf Daniel. Keine Frage.
War auch wahrscheinlich dann auch Teil der Vertragsverlängerung. Hat er sich gedacht, ach, hier kann ich ja immer noch ein paar extra Euro abgreifen, indem ich die Jungs da abziehe.
Genau. Ist alles eingeplant.
Gibt ja eine personelle Veränderung bei den Dresden Titans. Rico Gottwald wird den Verein verlassen im Juni, glaube ich. Wie bekommt ihr das mit? Bekommt ihr da überhaupt was mit in der Richtung?
Ja, schon. Also Rico war immer die gute Seele des Vereins. Rico ist ein sehr, sehr herzlicher Mensch, der sich viel um die Spieler gekümmert hat, der auch einen sehr, sehr großen Anteil an dieser Wohlfühlatmosphäre hatte, der auch abseits vom Basketballfeld mal fragt, wie es Leuten geht. Und das haben alle Spieler sehr, sehr zu schätzen gewusst. Und ist natürlich schade, dass Rico geht. Der hat jetzt eine neue Aufgabe gefunden, bei der ihm auch alle nur das Beste wünschen. Und ich glaube, dass alle Spieler, die jetzt hier aktuell da sind, vor allem die Spieler, die länger hier sind, sind ihm sehr, sehr dankbar für alles, was er gemacht hat, weil es keine einfache Zeit war. Rico hat 2019 übernommen und dann war direkt erstmal 2,5 Jahre Corona. Und hat quasi da direkt irgendwie mit der schwersten Aufgabe, hat er sich direkt mal am Anfang genommen und hat in der Corona-Zeit das immer geschafft, dass die Spieler sich keine Sorgen um irgendwas machen mussten, war immer menschlich, auch für uns da. Und das wissen alle sehr zu schätzen und das wird sicherlich fehlen. Aber wir haben auch so sehr, sehr viele gute Leute im Office, die das dann auffangen werden. Aber wie gesagt, Rico als Persönlichkeit, der auch viele Kontakte dann irgendwie in den Nachwuchsbereich hat und dem das auch sehr am Herzen liegt, wird, denke ich, schon fehlen.
Wie war denn deine Rolle jetzt als ein Spieler, der jetzt schon 4 Jahre da ist, auch Kapitän ist, dann in dieser Phase, auch in der etwas schwierigen Phase, wo ihr da die Niederlagen hattet, hast du da irgendwie speziell dir was überlegt, vielleicht auch mal einen Teamabend eingestreut mit allen oder dir mal Spieler zur Seite genommen, die besonders irgendwie vielleicht gestruggelt haben?
Also wir machen schon relativ regelmäßig Teamabende, das ist jetzt keine, dazu brauchen wir keine Niederlagenserie, um uns als Team zusammenzusetzen und vielleicht mal ein Brettspiel zu spielen. Aber natürlich redest du dann auch mal mit Leuten und siehst vielleicht Leute, die sich extrem einen Kopf machen Und da musst du auch mal deine eigenen Probleme dann irgendwie vielleicht hinten anstellen und mal einen zur Seite nehmen und sagen, ey, einfach weitermachen. So, das, alles andere bringt uns nichts. Es bringt jetzt nichts, wenn wir in der Mitte der Saison sagen, okay, dann war es das halt. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, dass wir als Team so gefestigt sind, dass wir auch so sehr viel reden, auch während der Siegesserie jetzt wird viel geredet. Und natürlich muss man auch dann vielleicht ab und zu mal auf den Tisch hauen. Aber ich glaube, dass wir das als Team insgesamt sehr, sehr gut auffangen und dass ich da jetzt irgendwie als Kapitän nicht die irgendwie Last auf meinen Schultern sehe und sage, das muss ich jetzt hier irgendwie, muss jetzt hier alleine die Stimmung retten.
Wie ist dein Austausch mit Fabo? Also ihr seid ja beide quasi ein ähnliches Alter. Er ist, glaube ich, 2 Jahre älter als du oder sowas. Tauscht ihr euch dann auch aus über, ey, wollen wir mal folgende Dinge anders machen oder sollten wir das Training mal anders gestalten oder sagst du, okay, das ist sein Bereich und ich bin da quasi sein Arm auf dem Spielfeld und ich mache, was er sagt, aber er ist quasi der, der die Richtung vorgibt. Wie funktioniert da euer Zusammenspiel?
Fabo und ich kennen uns ja schon eine ganze Weile. Wir waren ja schon in Jena zusammen auf der Sportschule, haben ja in der NBWL zusammen gespielt. Das heißt, ich kenne Fabo jetzt seit 15 Jahren. Deswegen ist unser Kontakt natürlich ein kleines bisschen anderer als jetzt vielleicht der von Fabo mit anderen Spielern. Ich hänge mich da trotzdem nicht rein in das, was er macht, weil am Ende ist er der Coach und ich der Spieler. Wenn er Fragen hat, dann versuche ich sie mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und versuche auch vielleicht immer mal das Sprachrohr der Spieler zu sein, wenn Fabo mal so ins Team hören will, wie die allgemeine Stimmung ist. Aber ich dränge mich da jetzt nicht auf und sage so, lass mal jetzt hier irgendwie das Training ändern. Da vertraue ich Fabo schon und da, wie gesagt, das ist sein Job und da sind wir auch professionell und da bin ich sein Spieler. Aber wie gesagt, es ist natürlich schon ein kleines bisschen andere, ein bisschen ein anderes Verhältnis als jetzt Fabo mit anderen Spielern.
Wenn ihr euch schon so lange kennt, wie oft hat er dich im Minigolf oder Ähnlichem abgezogen und wie lange hält er dir das vor?
Im Minigolf hat er, ich glaube, Minigolf haben wir noch nie gespielt. Wir haben,
okay.
Müssen wir vielleicht mal machen. Obwohl Minigolf, weiß nicht, ob Fabo da jetzt die Riesenchance hat. würde ich meine Skills jetzt nicht unterschätzen. Nee, aber ich glaube, Fabo golft, ich golf auch ab und zu. Vielleicht versuchen wir das richtiges Golf.
Ja, er hat uns, der Lukas Lai hatte uns im Podcast das irgendwie erzählt zu Fabo Strauß, dass er mit dem vor allen Dingen verbindet, dass er gegen den da mal verloren hat und das immer mal wieder zu hören bekommt, wenn die sich sehen.
Okay, nee, das haben wir noch nicht gemacht.
Dann guck mal, jetzt sind 27 Minuten vergangen und wir reden schon wieder über Golf und
wir haben Minigolf.
Ja, aber da war gerade immer auch viel auch Golf, ja. Hallo. Ja, wenn du dich mit Fabo so gut verstehst, ist es auch eine Option, irgendwann mal, dass du Assistant Coach wirst. Denn Jule hat über Instagram gefragt, wie lange bist du noch als Spieler aktiv? Wäre Coach werden so eine Option für dich?
Wie lange ich noch als Spieler aktiv bin, kann ich jetzt gerade noch nicht so viel zu sagen. Coach wird wahrscheinlich keine Option für mich werden. Also ich freue mich dann auch, wenn ich meine aktive Karriere beenden kann und dann an den Wochenenden mich vielleicht mal auf die Tribüne setzen kann und so ein Basketballspiel mal von außen genießen. Oder auch andere Sportarten. Also ich glaube, da will ich dann ungern direkt in den nächsten Job schlittern, wo die Wochenenden weg sind und Weihnachten nur 1,5 Tage hat. Also da freue ich mich dann auch auf die Vorteile des normalen Arbeitsalltags, auch wenn ich natürlich weiß, dass das Leben als Basketballer sehr, sehr viele Vorzüge hat.
Du bist ja damals nach Dresden wahrscheinlich auch gegangen, weil du studieren wolltest. Ne? Du bist ja da an die Uni gegangen. Was hast du da genau gemacht oder was machst du da? Bist du immer noch im Studium drin oder wie sieht es da aus?
Ich habe letzten Sommer meinen Bachelor abgeschlossen in Wirtschaftswissenschaften. Und das, wie du schon sagst, also das war ein großer Teil, weshalb ich hier nach Dresden gekommen bin, weil das hier gut zu verbinden ging, den Sport und die Universität. Und ja, da habe ich das dann in 4 Jahren habe ich dann mein Studium nebenbei gemacht und bin damit jetzt auch ganz zufrieden, dass ich da jetzt was in der Hinterhand habe.
Ja, durchaus sinnvoll. Das heißt, da sind noch die Dresden Titans hinterher, dass sie sowas unterstützen wollen, damit eben Spieler ein zweites Standbein haben? Oder wie kann man sich das generell in der Organisation vorstellen?
Ja, das ist natürlich in der Pro A wird's dann schon ein kleines bisschen schwieriger, vor allem mit Präsenzstudium. So ein Fernstudium geht vielleicht immer noch, weil du es dir sehr flexibel legen kannst. Präsenzstudium heißt natürlich, dass du da irgendwie entweder du gehst in die Uni und guckst dir das Zeug an oder du gehst halt nicht hin und dann musst du halt alles dir zu Hause selber erarbeiten. Deswegen ist das dann in der Pro A irgendwann, wenn du zweimal am Tag trainierst, wird das natürlich anspruchsvoller. In der Pro B ging das sehr gut. Wir hatten damals in unserem Pro B-Team, waren glaube ich 90% Studenten und da hat es natürlich schon Sinn gemacht, dass die Titans auch so rekrutiert haben, dass sie gesagt haben, okay, du studierst hier, das heißt, du bleibst schon mal relativ sicher 3 Jahre hier, wenn du jetzt nicht irgendwie, wenn nicht irgendwas Großartiges dazwischen kommt. Und von all denen von damals haben fast alle jetzt ihr Studium abgeschlossen. Und ja, ich glaube, das hat damals sehr viel Sinn gemacht.
Wie seid ihr denn oder wie bist du denn mit der Umstellung von Pro B auf Pro A klargekommen? Du hast gerade gesagt, man hatte einfach deutlich mehr Zeit in der Pro B und es ging auch ein bisschen studieren nebenher. Wie war es sonst so? Hast du damit gerechnet, dass ihr so wie letztes Jahr einfach so gut direkt in die Pro A starten könnt?
Ehrlich gesagt nicht. Also letzte Saison hat mich schon überrascht, aber ich wusste auch, was wir können. Also es ist natürlich immer schwer, dann so vorauszusagen, wo du mit dem Spielermaterial hingehst. Und zum Beispiel letztes Jahr, wer hätte vorausgesagt, dass Leverkusen absteigt? Also wahrscheinlich nicht allzu viele mit dem Kader. Und deswegen war es halt auch schwer vorherzusagen, dass wir da so durchstarten. Ich glaube, dass alle wussten, dass wir ein gutes Team haben und dass wir auf jeden Fall in der Liga bleiben können und das auch relativ ungefährdet, wenn wir unseren Basketballstil finden und den so durchziehen. Aber dass wir dann natürlich am Ende Fünfter werden, das hätte keiner gedacht. Und der Unterschied zwischen Pro B und Pro A ist schon relativ groß. Es ist viel physischer, es ist viel schneller. Du hast weniger Zeit für deine Entscheidung. Also es ist schon nochmal, das ist schon ein ganz schöner Sprung. Und ich glaube, dass wir das als Team sehr, sehr gut gelöst haben, wie wir dann gespielt haben. Vor allem, weil wir auch versucht haben, uns nicht zu sehr auf die Liga einzustellen. Also dann nicht zu sehr unseren Spielstil dann dazu verkaufen und zu sagen, ey, wir spielen jetzt das, was der Rest der Liga spielt, weil irgendwie müssen wir hier reinpassen. Sondern wir haben gesagt, ey, wir spielen genau das weiter, was wir in der Pro B gespielt haben. Und ich glaube, das hat am Ende Sinn gemacht.
Wie arbeitet ihr dann an der Schnelligkeit von solchen Entscheidungen? Also macht ihr das rein basketballspezifisch, indem ihr irgendwelche Drills aufsetzt und sagt, okay, du musst halt schnell eine Entscheidung treffen, weil du hast auch aggressive Defense hinterher? Oder habt ihr, keine Ahnung, beispielsweise noch irgendwie, es gibt ja mittlerweile Reaction-Games, wo man möglichst schnell irgendwelche Knöpfe drücken muss oder sonst irgendwas. Also macht ihr auch Arbeit quasi für dieses, das Hirn reagiert schnell?
Nee, eigentlich nicht. Das konzentriert sich schon alles auf Basketball. Ich glaube, bei uns ist das der große Faktor auch, dass, also wir leben ja davon, dass wir viele schnelle Würfe nehmen, auch vielleicht mal einen wilden Wurf zwischendurch. Und ich glaube, was sehr, sehr hilft, ist, dass keiner dem anderen irgendeinen Vorwurf macht, wenn der einen Wurf nimmt. Und das hat man auch gerne mal in einem Team, dass du siehst, okay, da nimmt einer einen Wurf und dann gehen erstmal 4 Köpfe runter, weil alle so denken, so, was ist mit dem nicht in Ordnung? Ist ja nicht ganz knusper. So, warum wirft der jetzt von da? Das haben wir halt gar nicht. Bei uns ist immer, egal was du für einen Wurf nimmst, alle sagen so, ey, guter Wurf, so weiter, nächster Wurf. Und ich glaube, bei uns vertrauen alle, dass wenn wirklich jemand einen schlechten Wurf nimmt, dass er das selber weiß. Und das ist auch bei uns allen so, weil ich glaube, wir haben viele sehr, sehr smarte Spieler im Team und da weiß jeder, wenn der Wurf jetzt vielleicht nicht optimal war. Und deswegen gibt es da bei uns keine großen Anschuldigungen, so wenn da mal einer vielleicht einen Wurf nimmt, der jetzt nicht top ist. Und da gibt es eigentlich nur positive Verstärkungen von außen. Und das fördert natürlich auch, dass du irgendwie ohne groß nachzudenken spielst und schnell spielst und schnelle Entscheidungen triffst. Ja, ich glaube, das hilft sehr.
Bringen die Spieler das mit, wenn sie zu euch kommen? Oder kriegen die das dann mit von den anderen, die einfach sehen so, ey, okay, das ist hier so unsere Art, wie wir Basketball spielen und wir pushen uns als Team gegenseitig? Oder kommen schon nur Leute, die sagen so, ey, geiler Wurf, nimm den nochmal und schieß weiter?
Ich glaube, jetzt wissen die Leute schon, wenn die kommen, dass die hier grünes Licht haben, größtenteils zumindest. Also das, die wissen ja ungefähr, auf was für ein Basketball sie sich einstellen können bei den Titans. Und das ist so ein bisschen der Titans-Way, der Spielstil, den wir jetzt haben. Da weiß jetzt ungefähr jeder, was mit anzufangen. Den gibt es jetzt oft genug auf Video, wenn da Spieler kommen, die hier unterschreiben. Die gucken sich einen Spiel an und die wissen, okay, so sieht's aus. Das heißt, die wissen schon ungefähr, was abgeht, wenn die hierher kommen. Aber es ist natürlich auch, wenn die dann hier sind und da sieht jemand, okay, der zögert jetzt, dann gehst du halt auch mal nach dem Training hin und sagst, ey, lass das Ding fliegen. Also das nimmt dir hier keiner krumm und wir freuen uns alle, wenn das Ding reingeht und wenn es nicht reingeht, dann rennen wir zurück und verteidigen. Also das ist, glaube ich, das ist schon sehr so, dass unser der Charakter in unserem Team das alles schon fördert, aber wie gesagt, die Leute wissen das jetzt auch, wenn die hierher kommen, dass es hier eher schnell ist, der Ball wird viel bewegt, es freuen sich Spieler, wenn andere Spieler scoren und ja, ich glaube, das sind alles so Sachen, die uns ausmachen.
Wenn ihr jetzt bei der Wurfauswahl da größtenteils grünes Licht habt, was sind denn so Aktionen, mit denen ein Spieler von euch eine Farbe auf die Palme bringen kann, dass man schon weiß, oh, das könnte in der nächsten Auszeit lauter werden?
Hauptsächlich defensiv. Wenn man defensiv einen Shooter freistehen lässt, also alles, was so im Scouting quasi gesagt wird und dann auf dem Spielfeld nicht umgesetzt wird, das ist, glaube ich, was Favo nicht so gerne sieht. Ansonsten, ja, ich glaube offensiv gibt es bei uns keine großen Einschränkungen. Also da wird schon den Spielern vertraut und ich glaube, das Vertrauen wird auch meistens zurückgezahlt.
Jetzt ist dein Nachname ja im Basketball-Deutschland auch sehr bekannt, vor allem auch seit der letzten WM, denn dein Bruder ist Weltmeister geworden. Wie hast du das denn miterlebt?
Wir sind alle Weltmeister, hallo.
Wir sind alle Weltmeister geworden.
Wir sind Weltmeister. Ich habe das miterlebt im Warm-up zu einem Testspiel auf dem Spielfeld. Also da hat sich jemand einfallen lassen, dass der Tag des WM-Finals ist ja eigentlich der perfekte Tag für ein Testspiel und die Zeit ist auch die perfekte Zeit für ein Testspiel. Okay. Also aber da gab's bei uns in der Halle ein kleines Public Viewing und da lief das Spiel quasi auf der Leinwand und wir haben uns gerade ein bisschen warm gemacht und da haben wir die erste Halbzeit haben wir so geguckt und wie gesagt, bei der zweiten Halbzeit waren wir dann im Warm-up und also ich sag mal so, bei dem Warm-up ist jetzt bei mir nicht viel passiert, muss ich ehrlich sagen. Da waren schon meine Augen eher auf der Leinwand als bei uns auf dem Korb und ich glaube, dass das auch jeder verstanden hat und ich glaube, da war ich auch nicht der Einzige im Team. Das war, für mich war es natürlich ein Riesending. Also das war auch sehr emotional, weil ich weiß, was Johannes dafür alles geopfert hat in seiner Karriere und wie viel Zeit da reingeflossen ist, um am Ende Weltmeister zu werden. Und das ist schon so, ist halt schon so mit das Größte, was du erreichen kannst. Und ich hatte dann kurz vorm Spiel die Zeit, ihm nur eine Nachricht zu schicken, dass ich stolz auf ihn bin und dass ich sprachlos bin, dass er einfach Weltmeister ist. Und dann abends haben wir noch telefoniert, da waren die Jungs schon kräftig am Feiern. Ja, aber das war schon wirklich wild. Also das war schon ein ganz, ganz krasses Gefühl.
Klingt auf jeden Fall so, als würdest du es ihm total gönnen. Denn Two on One Podcast hat gefragt, setzt einen denn der Erfolg des Bruders unter Druck oder motiviert das noch eher?
Ich glaube, dass mit dem Druck ist eher so, wenn die Lücke zwischen den Spielern nicht zu groß ist. Jetzt ist die Lücke bei uns Euroleague zu Pro A. Also da ist jetzt relativ klar, wie da die Gemengelage ist. Also da brauchen wir jetzt auch nicht groß irgendwie diskutieren. Und deswegen kann ich das auch mit einem absoluten Schmunzeln nehmen, wenn irgendjemand sagt, ja, irgendwie auf dem Feld so, ja, dein Bruder ist besser als du. Ja, no shit.
Also, ja, das hast du zu uns in Dresden auch nach dem Spiel gesagt, ja, dass du Johannes besser ist als ich, das braucht ihr mir beim Freiwurf nicht zu sagen. Mach mal was anderes. So,
deswegen kann ich das auch absolut mit einem Lächeln nehmen, weil das ist für mich jetzt kein Druck. Also, wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, was natürlich auch hilft, ihm das dann zu gönnen. Wir reden sehr, sehr regelmäßig und wie gesagt, also ich gönne ihm das absolut, seinen Erfolg in der Nationalmannschaft, auch seinen Erfolg, den er so in seiner Karriere hat, der hat da so viel gearbeitet und ich glaube, wenn man so ein bisschen ab und zu mal den Blick hinter die Kulissen kriegt und sieht, was da auch für Entbehrungen sind, vor allem auf dem Level dann, dass die ganze Saison unterwegs, die spielen genauso wie in der NBA, spielen die teilweise 75 Spiele, nur dass die wahrscheinlich auf einem viel, viel niedrigeren Level reisen und auf einem viel, viel intensiveren Level spielen. Also das ist schon bemerkenswert und wie gesagt, was die Jungs in der Kategorie da an Entbehrungen einstecken, ist schon nicht zu unterschätzen. Deswegen ist es für mich keine Frage, dass ich denen allen ihren Erfolg gönne. Und wie gesagt, das muss man auch wollen, weil wie gesagt, du siehst deine Familie jetzt nicht so oft. Du bist viel unterwegs, vor allem wenn du noch Nationalmannschaft spielst. Johannes kann seine freien Wochen im Jahr kann der an einer Hand abzählen. Das ist schon tough. Und wie gesagt, sowas macht es absolut einfach, ihm dann den Erfolg zu gönnen und dann auch stolz zu sein auf ihn.
Ja, du kannst vielleicht auf eine Sache stolz sein. Mila hat nämlich geschrieben, bist du stolz, dass du 2 Zentimeter größer bist als dein Bruder?
Absolut. das Witzige ist, wir wurden als Kinder, kann man das ja so ausmessen lassen. Und da wurde ausgerechnet, dass ich 2 Zentimeter kleiner werde als er.
Vorzeichenfehler. Klarer Vorzeichenfehler.
Da war ich damals ein bisschen traurig. Und dann, als ich dann an ihm vorbeigegangen bin, ja, das war mir schon sehr, sehr viel wert. Also wenn es auf dem Feld schon nicht klappt, dann wenigstens an der Messlatte.
Habt ihr da so daheim dann so Striche immer gemacht, euch an die Wand gestellt und habt dann geguckt, wer jetzt größer ist, und dann war irgendwann dein Strich höher?
Ja, genau, solange wir noch unter die Tür gepasst haben, dann wurde das immer an der Tür gemacht, und dann musste, dann haben wir das über 2 Meter haben wir es auch nicht mehr gemacht, glaube ich.
Wie habt ihr euch sonst in der Kindheit und Jugend irgendwie vielleicht untereinander gemessen, so die Brüderwettstreit?
Immer, in allem. Ja. Also das war, da wurde immer, eigentlich immer so lange wurde sich da gebettelt, bis einer geheult hat. Und 9 von 10 Mal war ich das, leider. Aber also wir haben auch in der Kindheit schon sehr, sehr viel verschiedene Sportarten gemacht. Wir haben lange Handball gespielt. Wir waren immer Skifahren. Wir haben eigentlich alles gemacht und wir haben aus allem versucht, eine Competition zu machen. Also da war nichts mal mit irgendwie, unser Papa war auch mit uns im Urlaub ganz oft Tennis spielen. Und wir konnten kaum den Ball übers Netz schlagen. Wir wollten sofort mit Zählen machen. So, was gar keinen Sinn gemacht hat, weil es absolut scheiße aussah und kein Spiel zustande kam. Aber es war eigentlich immer so Competition und immer war wer ist schneller, wer ist weiter, wer ist höher. Also es war schon sehr, sehr competitive. Und ich glaube auch, dass uns das gut getan hat, dass wir daran auch den Spaß gefunden haben, dann uns zu messen. Und ja, für mich war es natürlich immer ein bisschen anstrengend, weil ich 2 Jahre jünger war und dann oft das Nachsehen hatte. Aber es gab auch 1-2 Sachen, wo ich die größten Erfolge meines Lebens gegen meinen Bruder gefeiert habe.
Ja, wollte ich gerade fragen, was wäre denn so eine Sache, wo du sagen würdest, wenn wir da jetzt gegeneinander antreten, das gewinne ich auf jeden Fall, da habe ich ihn im Sack.
Ich glaube, dass ich ein besserer Läufer bin, so was Ausdauer angeht. Fahrrad hat mein Bruder leider jetzt, hat er zugelegt, aber ich glaube, im Laufen kann ich ihn abhängen. Früher auch im Langlauf, viele Langlauf-Battle gehabt, und da habe ich eigentlich immer den Sieg geholt. Ja, ansonsten haben wir auch lange nicht so, müssen wir eigentlich mal wieder machen, müssen wir die ganzen Sportarten von früher, müssen wir jetzt nochmal machen, und dann sage ich euch nochmal Bescheid, wo ich gewonnen habe.
Der Volkmann-Zehnkampf, ja.
Ja, schlag den Volkmann. Genau. Ja. Wie oft seht ihr euch denn überhaupt so im Jahr? Du hast ja jetzt gerade selber gesagt, er hat quasi nie Zeit, aber wie oft schafft es denn? Oder kommst du ihn dann mal besuchen, guckst dir da mal Spiele an, wenn es deinen Zeitplan irgendwie zulässt?
Ja, genau. Also meistens läuft es darauf hinaus, dass ich dann versuche, nach Mailand zu fliegen. Ich war letztes Jahr nach unserer Saison in Mailand. Die Saison bei denen ging relativ lang, ein bisschen in den Juni rein, weil die ja dann, die sind ja Meister geworden in Italien. Da konnte ich die ersten 2 Heimspiele von der Finalserie sehen. Ansonsten waren wir jetzt im Fever Break, hatte Johannes auch frei. Da waren wir mal zusammen in der Schweiz. Also wir versuchen schon, das einzurichten, dass wir uns ab und zu mal auch irgendwie persönlich sehen. Vor allem, weil ich halt auch gerne Zeit mit seiner Familie verbringe. Und ansonsten ist die Zeit leider relativ eng bemessen. Ich wäre letztes Jahr gerne mit zur WM geflogen. Das hätte ich mir sehr, sehr gerne angeguckt. Aber das hat dann halt meinen Terminplan nicht zugelassen. Deswegen versuchen wir im Sommer, so oft es geht, uns zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen. Und ansonsten, wie gesagt, ansonsten glüht FaceTime.
Hast du das Olympiaticket schon gebucht? Weil das müsste ja zeitlich ein bisschen besser liegen als die WM, dass man da mal hingehen kann.
Ich hab schon gesagt, dass er mich mal im Hinterkopf behalten soll. Paris ist jetzt auch nicht aus der Welt. Und ich glaube, die spielen in Lille irgendwie die Vorrunde, was auch ein bisschen schade ist. Aber da habe ich schon gesagt, er soll mich schon mal vormerken für jemanden, der vielleicht ein Ticket nehmen würde, wenn das geht. Ansonsten bin ich mir sicher, dass ich da irgendwie, wenn möglich, mir ein Spiel angucken werde.
Hast du ihn während der Niederlagenserie mal angerufen und gesagt, so, ey, irgendwie läuft es gerade nicht, hast du einen Tipp? Oder ist es eher so, dass du sagst, okay, der hat den Kopf voll mit eigenen Dingen, den brauche ich jetzt nicht auch noch quasi meine Sorgen ans Ohr hängen?
Der ist Weltmeister, der hat gesagt, verlieren, damit kenne ich mich nicht aus.
Natürlich spricht man darüber, wenn wir jetzt irgendwie uns auf FaceTime unterhalten, dann kommt das mal auf und dann kotzt man sich auch mal aus, wenn man sagt, irgendwie, ja, gestern irgendwie lief gar nichts. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass, weil, wie gesagt, das Größte ist das Mentale und da gibt es jetzt eigentlich nicht groß was, wo du sagen kannst, ja, guck mal, ob du das so machst oder so machst. Da geht es eigentlich nur, dass man vielleicht mal ein bisschen Aufmunterung bekommt und dass er dann sagt so, ey, oder dass er vorm Spiel nochmal schreibt, ey, viel Erfolg heute, ihr packt das, solche Geschichten. Und ansonsten, ja, reden wir auch, wenn wir telefonieren, reden wir auch ganz viel über andere Sachen. Also da ist jetzt nicht immer nur Basketball das Hauptthema. Natürlich ab und zu mal, wenn es direkt nach dem Spiel ist, dann wird da auch mal über Basketball gequatscht. Aber ich glaube, wir sind da irgendwie so viel auch mit anderen Sportarten beschäftigt. Da wird, glaube ich, mehr über Formel 1 teilweise geredet als über Basketball.
Du hast ja vorhin auch schon gesagt, so für irgendwann nach der Karriere ist auch noch gar nicht sicher, dass es dann beim Basketball bleibt, sondern es gibt noch ganz viel anderes, was dich interessiert. Jetzt bietet Dresden ja auch eine ganze Menge. Was muss denn der Basketball in Dresden machen, um da noch einen Schritt weiter zu gehen? Also ich meine, ihr habt ja jetzt schon ganz schön was geschafft. Die Dresden Titans sind eine Marke, sie sind in der Pro A auf der Landkarte. Es kommen regelmäßig viele Leute in die Margon Arena und gucken zu. Und trotzdem gibt es ja in Dresden ganz viel Konkurrenz an Sportarten drumherum. Was muss denn in Basketball Dresden passieren, dass es jetzt den nächsten Schritt gibt?
Ich glaube, das ist zu unterscheiden zwischen auf dem Feld und neben dem Feld. Also neben dem Feld muss natürlich die ganze Organisation wachsen. Also dadurch, dass wir relativ frisch in der Pro A sind natürlich Strukturen aufzubauen. Und mit denen kenne ich mich jetzt, das ist jetzt nicht mein Tätigkeitsbereich, aber es ist natürlich klar, dass da, um dann vielleicht irgendwann mal den nächsten Schritt, der auch Bundesliga-Aufstieg heißen könnte, um den zu gehen, müssen ein, zwei Sachen noch passieren. Und ich glaube, dass die auch gerade hier angestoßen werden und dass da im Hintergrund auf jeden Fall alle versuchen, alles möglich zu machen, dass das vielleicht mittelfristig dann mal wirklich das Ziel auch auf dem Feld sein kann. Und auf dem Feld muss man, glaube ich, dann auch gucken, dass man aus der riesigen Basis an Jugendspielern, die man hier hat, weil da wurde wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr gute Arbeit gemacht, dass man viele Kinder zum Basketball holt, ganz viele Jugendcamps, ganz viele Schultouren hat. Also da hat Dresden wirklich eine ganze Menge von richtig, richtig guten Leuten im Nachwuchsbereich, richtig gute Coaches, richtig viele gute Ehrenamtliche, die da versuchen, Dresden hier als Basketballstandort zu verwurzeln. Und ich glaube, aus der Basis muss man dann gucken, dass man vielleicht immer mal einen Jugendspieler auch hochholt, dass den Kindern auch gezeigt wird, ey, ihr könnt es, wenn ihr euch ranhaltet und wenn ihr arbeitet und wenn ihr fleißig seid, dann könnt ihr es in die Profimannschaft schaffen. Und ich glaube, das ist so das, womit du natürlich auch dann in der Bevölkerung auf die Karte kommst, weil ihr sagt, hier in Dresden ist sowieso Dynamo ist Religion. Da wirst du nicht vorbeikommen. Und ansonsten daneben gibt es auch noch viele Sportarten, Handball, Volleyball, Eishockey. Also da ist schon sehr, sehr viel Konkurrenz da. Und ich glaube, dass so in der Bevölkerung hier festgesetzt werden muss, ey, Basketball ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast.
Würdest du dir wünschen, dass deutsche Trainer auch mehr Berücksichtigung finden? Also ich meine, ihr habt jetzt mit Fabo Strauß jemanden, dann gibt es in der Liga ja noch Henrik Kuhn. Wir hatten Fabian Flapp, der in der Liga tätig war. Aber wenn man so in die Bundesliga guckt, dann wird der Anteil an jungen deutschen Coaches ja überschaubar an Leuten, die es gibt. Würdest du sagen, das ist etwas, wovon der Basketball profitieren kann?
Ja, also definitiv. Ist immer gut, wenn's deutsche Coaches gibt und wenn es natürlich auch dann deutsche Coaches schaffen in die oberen Ligen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Verteilung ist. Du sagst es gerade, dass es in der Pro A jetzt nicht so mega viele deutsche Coaches gibt. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Also jetzt wo du sagst, aber da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Aber ja klar, warum nicht? Also ich glaube, dass deutsche Coaches sicherlich, da gibt es einige. Und warum sollen die nicht auch die Jobs in der Pro A bekommen?
Was war denn so in den letzten Jahren, wenn ihr ja den Kern der Mannschaft da schon, ihr seid schon lange zusammen. Was sind denn so vielleicht, oder hast du so ein Erlebnis, was ihr zusammen erlebt habt, so ein lustiger Knaller, der vielleicht immer mal wieder erzählt wird? Gibt's da irgendwas?
Jetzt muss ich überlegen, was ich hier sagen darf, ja, und was nicht.
Und wie viel davon hat sich bei dir zu Hause abgespielt? Weil das hat Grant Teichmann uns auch gesagt. Aftergame-Party eigentlich immer bei Georg. Stimmt das? Oder hat er uns angeflunkert und wollte nur, dass wir zu dir gehen, wenn es darum geht?
Also da hat er euch sicher angeflunkert, weil also in Dresden gibt's ja alle, die schon mal hier waren und die Titans ein bisschen kennen, da gibt's das ominöse Titans-Haus. Das ist so ein Haus, da sind, keine Ahnung, 7 oder 8 Apartments drin und ich glaube, nur eins ist nicht an die Titans vermietet. Das heißt, da ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn es da abends mal laut wird. So, das ist, ich wohne nicht im Titans-Haus, deswegen ist es bei mir ein bisschen schwieriger, da würden sich die Nachbarn, glaube ich, melden. Aber ich sage mal, im Titans-Haus, da gab es schon den einen oder anderen guten Abend bei einem Brettspiel und vielleicht auch dann mal ein kaltes Getränk. Da gibt es schon einige witzige Geschichten.
Vielleicht hat er das mit Clubhouse gemeint, weil das hat er dann alles gesagt, dass wir da noch unbedingt hinkommen sollen und Aftergame Party Clubhouse. Ich dachte, das wäre irgendeine Disco irgendwo in Dresden, aber vielleicht hat er dann das.
Du meinst bestimmt My House.
Ja, das hat er gesagt, genau, ja.
Ja, My House ist ein Club, genau.
Ja, ah, okay.
Titans House viel besser als My House, meiner Meinung nach.
Ja, dann war das hat er uns erzählt. Meint auch, der Georg kann euch fahren, ja. Er hat dir da viel angehängt, sag ich mal.
Ja, nee, Taxi.
Haben wir dann auch. Nee, wir sind dann mit der Bahn zurückgefahren, haben uns dann aber doch entschieden, ach, wir lassen uns einfach und gehen vielleicht doch ins Bett. War ein langer Tag. Waren wir beim Fußball noch gewesen und dann...
Echt? Was war da für ein Spiel?
Dynamo hat gespielt gegen Preußen Münster. Und danach
ist ja im Nachhinein ein richtig gutes Spiel.
Genau, ja. Damals war das noch nicht so abzusehen. Gerade jetzt Preußen ja eine richtige Serie rausgehauen. Aber da war das noch nicht so abzusehen. Aber es war auch, das war dann auch in der Dynamo-Kurve. Ah, ist schon, sag mal, eine andere Welt.
Ihr wart im K-Block?
Ja.
Ja, das ist gut. Da wird's gute Stimmung, wa?
Ja, und gute Stimmung. Und wir haben dann auch gedacht, wir standen zwar in der prallen Sonne und es war ja Herbst da, wo wir mit Gießen in Dresden waren. Mhm. Haben aber die Jacken nicht aufgemacht. Das war zwar nur Gießen darunter, aber wir wussten nicht, irgendein fremdes Logo ist hier vielleicht nicht so gut und haben dann lieber geschwitzt, als die Jacke zu öffnen. Ja,
ich war auch schon ein, zwei Mal im K-Block. Sind eigentlich, also da ist jetzt, ist schon schwer, dort irgendwie ganz schlechte Stimmung gegen sich zu kriegen. Also da würde ich die Jungs, glaube ich, erstmal verteidigen.
Aber ich verstehe
auch eure Sorgen, weil nach außen hin wird es natürlich auch immer so ein bisschen so gezeichnet, das Bild, dass alles, was nicht schwarz-gelb ist, kriegt erstmal einen auf die Fresse.
Ja, aber so war dann, es war alles dann vor Ort, alles in Ordnung, ja. Aber das hat jetzt zweimal gut gepasst in den beiden Spielzeiten. Hat immer Dynamo mittags gespielt und abends dann die Titans gegen Gießen, konnte man immer ein schönes Wochenende draus machen.
Das ist gut, ja.
Was machst du ansonsten noch so, wenn du nicht gerade beim Fußball bist oder am Golfen bist?
Oder in My House.
My House war ich ganz, ganz lange nicht. Golfen war ich auch lange nicht. Also Golfen ist jetzt, nehme ich mir fest vor für den Sommer, dass ich da vielleicht mal ein, zwei Mal mehr vielleicht auf den Golfplatz komme.
Wobei darfst du den Sommer nicht zu sehr verplanen. Olympia und Julio 29 hat noch gefragt, du sollst mal sagen, wo ihr den Sommerurlaub verbringt.
Julius ist, mit Julius könnte ich zum Beispiel auf den Golfplatz gehen. Der spielt zwar um einiges besser als ich, aber da ist Golf zum Beispiel eine Alternative, aber ich glaube, mit Julius kann man überall eine gute Zeit haben. Ist, Berliner und Berliner sind ja an sich, glaube ich, immer ganz gut unterwegs, so sind immer ganz, ganz witzige Kompanie. Ja, ansonsten versuche ich gerade Spanisch zu lernen nebenbei so ein bisschen. Habe ich mir nach meinem Studium, habe ich mir vorgenommen, irgendwas zu machen, wo jetzt meine grauen Zellen nicht komplett veröden. Ja, das klappt mal besser, mal schlechter. Manchmal ist natürlich auch dann der Griff zur Fernbedienung und zu Netflix ein bisschen einfacher, als dann da Spanisch zu lernen. Aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Also es kann mir keiner vorwerfen, dass ich mir nichts vorgenommen habe.
Hattet ihr nicht auch einen spanischen Co-Trainer oder verwechsel ich das gerade?
Wir hatten letztes Jahr einen spanischen Co-Trainer, genau.
Ja, kam das vielleicht daher auch, dass du dir gedacht hast, da hat man dann direkt einen an der Hand, mit dem man mal fragen kann?
Ich will mal verstehen, was der die ganze Zeit sagt.
Ja, ich glaube, das war relativ einfach zu übersetzen, was er die ganze Zeit gesagt hat, weil das sind Sachen, die hat jeder, glaube ich, schon mal gehört. nee, das kam tatsächlich daher, dass ich einfach noch eine Sprache lernen wollte. Also Deutsch kriege ich ganz gut hin, Englisch auch Und Spanisch war jetzt so, in der Schule hatte ich Französisch. Da habe ich jetzt gesagt, das bringt mir jetzt auf der Welt nicht in so vielen Ländern was. Und Spanisch ist dann schon, glaube ich, ganz cool, wenn man es kann. Das ist auch so relativ ähnlich zum Französischen. Und ich finde, es ist eine der beeindruckendsten Sachen, die ein Mensch können kann, wenn er mehrere Sprachen fließend spricht. Also das finde ich immer ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe letztens auf Netflix Drive to Survive geguckt, die Formel 1-Doku. Und es ist immer wieder beeindruckend, der Toto Wolff, der spricht, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Sprachen fließend. Und sowas beneide ich.
Wäre es für dich auch relevant, nochmal irgendwie außerhalb Deutschlands zu spielen?
Sicherlich, wenn die Möglichkeit sich ergeben würde, dann würde ich da drüber nachdenken. Aber es muss natürlich alles stimmen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden in Deutschland und bin dann auch irgendwann zufrieden, wenn ich meine Karriere hier in Deutschland beenden kann. Aber wenn es irgendwo eine gute Alternative gibt und eine gute Station, vielleicht in einem Land, wo ich gerne auch nochmal leben würde, ja, dann würde ich das auf keinen Fall ausschließen.
Ja, soll der Johannes mal einen Platz freischaufeln da bei denen im Kader?
Ja, würde ich.
Spanisch lernt der Mann nicht Italienisch.
Obwohl, die kommen jetzt in der Euroleague schon wieder nicht in die Playoffs. Weiß nicht, ob ich da hin muss.
Letztes Spiel in Gießen. Welche Erinnerungen werden wach an letzte Saison?
Ich habe eben drüber, weil ich wusste ja, dass ihr alle aus Gießen kommt. Und ich habe eben drüber nachgedacht, was ich mit Gießen verbinde. Und ich glaube, Gießen ist die Pro A Stadt oder das Pro-A-Team, gegen das ich die meisten Spiele in meiner Karriere gemacht habe. Also ich kenne die genauen Stats nicht, aber wir haben damals, das war glaube ich 2013, 14, haben wir mit Jena in der ersten Runde verloren in Gießen.
Oh, das war eine krasse Serie, ja.
Da 5-Spiele-Serie, schön 3-mal in Gießen verloren. Meine Bilanz in Gießen auch miserabel. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, müssen wir mal die genauen Statistiken raussuchen, aber aus der Osthalle bin ich nie richtig glücklich rausgegangen. Auch in der Pro B haben wir eigentlich immer eine richtig schöne Reise gekriegt. Aber mit Gießen verbinde ich eigentlich sehr, 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 sehr viel, was ich ein bisschen beneide auch. Ihr habt mit Abstand die beste Hymne, mit Abstand. Also die Stimmung ist einfach gut. Also da euer Fanblog, der macht schon was her. Was ich aber auch leider mit Gießen verbinde, ist, dass ich glaube noch nie in Gießen warm geduscht habe. Also, ich weiß nicht, ob das nur in der Gästekabine abgestellt ist, aber da kommt also warmes Wasser in Gießen aus der Dusche. Da muss wahrscheinlich Weihnachten und Silvester auf den gleichen Tag fallen.
Ja, wir müssen hier sehr viel sparen. Das
ja, einstellen, wer Böses denkt.
Also, wenn das einzige Problem ist nach eurem letzten Spiel hier, dann kannst du auch zu Simon mitgehen und bei ihm duschen.
Also, nein, ich verbinde wirklich viel Gutes mit Gießen, bis auf meine miserable Serie. Und da ist natürlich am letzten Spieltag diese Saison wird ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich überhaupt schon mal gewonnen habe in Gießen.
Saison jedenfalls nicht.
Letzte Saison nicht. In der Pro B, glaube ich auch, haben wir in 2 Jahren mit Gießen in einer Division gespielt. Da haben wir auch nicht gewonnen. Mit Jena haben wir damals alle 3 Auswärtsspiele in der Serie verloren. In der regulären Saison weiß ich es nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht direkt.
Und dazu kommt auch noch, in Gießen habe ich mir mal in einem Testspiel das Brustbein gebrochen.
Oh.
Also das war Gießen, Osthalle, nicht so gute Erinnerung.
Und dann ist auch noch das Wasser kalt. So ein Skandal.
Und dann auch noch das Wasser kalt beim Duschen.
Ja, aber da gibt es einige Geschichten auch zu. Es gab irgendwie mal, ich glaube Bamberg war das, die dann einfach geschlossen aus der Gästekabine irgendwo anders hingegangen sind, in der Hoffnung, also nur mit Handtüchern irgendwie bekleidet, in der Hoffnung, dass da das Wasser vielleicht warm ist. Oder Trinkieri hat mal irgendwie familiäre Verpflichtungen vorgeschoben, weil er eigentlich der Meinung war, es ist unter seiner Würde, da in Gießen rumzuspringen. Aber dafür lieben wir zumindest die Osthalle.
Ey, wie gesagt, die Stimmung ist phänomenal. Also das weiß auch nicht, ob dann... Weil bei euch ist ja das Hallenthema ein bisschen aktuell, ne?
Ja.
Also dass da irgendwie, ich weiß nicht, ob das in der neuen Halle dann, ob die Stimmung da so gut wäre, ist wahrscheinlich, kommt drauf an, was das für eine Halle ist, aber
genau,
das hat schon auch so ein kleines bisschen, hat es schon auch einen Charme, ja? So ein bisschen so leicht abgenutzt, aber cool, so ein bisschen.
Das macht auf jeden Fall viel aus.
Arm, aber sexy.
Ja.
Was ist deine Lieblingshalle in der Pro A? Das hat nämlich noch Real Estate Guy gefragt.
Wie ist der Real Estate Guy?
Ich glaube schon, wenn ich es jetzt richtig wiedergegeben habe.
Name ist Programm. Der guckt, wo man investieren kann.
Wie viele Accounts hat Crane Teichmann?
Natürlich spiele ich gerne in der Margon Arena. Also unsere Heimspiele sind schon gut. Ich bin großer Fan von der Arena auch an sich. Und ansonsten, ich glaube, Trier ist schon cool, wenn richtig was los ist. Aber auch so Hallen wie Gießen, wie gesagt, überall, wo eigentlich Stimmung ist. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn du irgendwo hinkommst und keine Stimmung ist. Also das hat man während Corona gemerkt, wenn da die ganzen Hallen alle so leise waren, das hat keinen Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, also ich habe es lieber, irgendwo ausgepfiffen zu werden, als wenn gar keiner da ist. Deswegen ist es, hat es auch immer so einen schönen Charme, wenn bei euch da die Jungs hinterm Korb stehen und vielleicht auch schon das ein oder andere Bier zu viel getrunken haben. Das macht schon Spaß. So, das ist,
uns auch.
Im Spiel ist auch alles erlaubt, ja. Und da ist es schon cool, wenn da so ein bisschen so die Stimmung aufgeheizt ist. Und vor allem letztes Jahr im ersten Spiel in den Playoffs, das, was ja relativ knapp war, da war es schon wirklich, wirklich richtig gut. Und sowas macht eigentlich am meisten Spaß, finde ich.
Ja, dann sehen wir uns da bald in der Sporthalle Gießen-Ost zum letzten Hauptrundenspiel. Freuen uns sehr drauf. Sagen jetzt erstmal vielen Dank, dass du mit dabei warst, Georg. Wünschen natürlich weiterhin ganz viel Erfolg. Sind gespannt, wie oft man noch rechnen muss, um in die Playoffs reinzukommen bei euch. Drücken auf jeden Fall alle Daumen, dass es am Ende vielleicht dann doch noch irgendwie klappt.
Wir wünschen euch, dass ihr in die Playoffs kommt, ohne dass es aufs letzte Spiel ankommt.
Ja, genau, dass wir dann in Gießen alle zusammen, wir vielleicht auf den Heimvorteil und ihr auf die Playoffs anstoßen können nach dem Spiel.
Das würde ich sofort unterschreiben. Vielen Dank für die Einladung, Jungs. Hat Spaß gemacht und euch auch viel Erfolg weiter mit dem Podcast.
Danke, danke.
Danke.
Das war Erstklassig, Zweitklassig. Der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.